Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Thomas, herzlich willkommen zur Folge 18. In 9 Jahren die erste Folge nur mit uns beiden, heute mal wieder.
Ja, sehr schön. Ich freue mich. Hallo zusammen.
Wir haben uns jetzt lange nicht mehr so 1:1 unterhalten. Da gibt es sicherlich einiges, was wir jetzt, was wir nachholen können. Ich war ja jetzt länger im Urlaub. Du, wir hatten zusammen vorher Folgen voraufgezeichnet, die jetzt ausgestrahlt wurden. Das ist jetzt also erstmal wieder unsere erste reguläre Folge, seitdem wir uns das letzte Mal, ich glaube Anfang Dezember, gehört haben.
Genau, ist schon ein paar Tage her, deswegen müssen wir tatsächlich auch erstmal reinkommen, so gesehen. Und haben einiges aufzuarbeiten auch, weil letztlich ja natürlich auch Zuschriften da waren. Jetzt hatten wir zwischendrin die Folge mit Matthias letztlich auch. Und also Dr. Matthias Schott von der Universität in Bayreuth, Akademischer Rat. Und da gab es super viele Zusendungen auch, denn die Folge hat scheinbar enorm vielen sehr gut gefallen. Und das teilen wir auf jeden Fall. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich denke, bei dir sah es genauso aus. Das war wirklich...
Es hat sogar so viele Wellen sogar bei uns hier in Kopenhagen geschlagen, weil das irgendwer irgendwo auf LinkedIn geteilt hatte, dass ein Kollege von mir letztens eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, Jana, ich habe über LinkedIn von eurem Podcast erfahren und habe diese Folge 17 mir angehört mit eurem Gast. Und das ist ja richtig toll. Und dazu muss man sagen, der ist Däne. Also die lernen, also viele hier in der Schule haben ja Deutschunterricht und der spricht auch ein bisschen Deutsch. Ich habe ihn noch nie sprechen gehört, aber verstehen, dafür reicht es wohl ganz gut. Und der hört sich jetzt ja tatsächlich unseren Podcast an und dachte, Mensch, guck mal, dann wird demnächst bei unseren Zuhörerzahlen auch noch Dänen dabei. Das ist ja
sehr cool.
Fand ich sehr gut.
Für alle, die die Folge vielleicht nicht gehört haben, es lohnt sich da mal reinzuhören. Es ging insgesamt so um chemische Kommunikation bei Organismen und dann vor allem auch um subletale Auswirkungen von unterschiedlichen chemischen Stoffen, die menschgemacht sind und die Organismen betreffen. Und ich fand das Gespräch sehr schön mit Matthias und das war ein sehr vielfältiger Werdegang. Hat er mal Tontechniker geworden und hat uns auch hier ein bisschen beraten, was den Podcast angeht. Und gleichzeitig war es einfach sehr vielfältig und ein sehr schöner Ansatz, wirklich tüfteln und rausbekommen, wie optimiere ich das, wie kann ich Dinge messen. Und fand ich auf jeden Fall sehr schön. Und ich würde sagen, vielleicht hören wir Matthias ja irgendwann auch nochmal wieder.
Absolut.
Ja. Wie bist du denn ins Jahr gestartet? Wie sah es bei dir aus bisher?
Bisher, also ich bin jetzt die zweite Woche wieder auf der Arbeit. Sehr, sehr turbulent, weil natürlich durch so einen längeren Urlaub, ich war jetzt ja gut 3,5 Wochen im Urlaub, einfach viel, trotzdem Weihnachten war und auch andere im Urlaub waren, einfach viel liegen geblieben ist. Was jetzt erstmal irgendwie aufgearbeitet werden muss. Die Lehrvorbereitungen gehen natürlich jetzt wieder irgendwie los, wenn meine ersten Kurse wieder im April starten. Die Doktorandin, hatten viele Fragen. Neue Masterstudierende sind gestartet. Wir haben jetzt eine Masterstudentin auch aus Frankreich da. Und was ich ganz toll finde, wir bekommen am Montag, an dem Montag, nachdem dieser Podcast ausgestrahlt wird, eine Praktikantin aus Deutschland. Und ich weiß nicht, ob ich von der schon mal erzählt habe, Lotta, die hat ihr Abitur letztes Jahr abgeschlossen und ist ganz, ganz fest entschlossen, Biologie studieren zu wollen und hat jetzt sich quasi ein Jahr Zeit genommen und will Praktika in verschiedenen Gruppen machen. Sie war schon bei einer Nichtregierungsorganisation, ich glaube, irgendwo am Wattenmeer auf irgendeiner Insel. Ich habe vergessen, auf welcher Insel. Ist auf jeden Fall irgendwo an der Nordsee und jetzt kommt sie eben für fast 3 Monate zu uns und will sich nochmal so einen Universitätsbetrieb anschauen. Und ich habe noch so die wahnwitzige Idee, sie vielleicht auch mal noch vors Mikro zu zerren oder sie sonst zumindest mal ein bisschen auf Instagram mit einzubinden, weil ich das total toll finde, auch einfach mal zu hören von jemandem, der irgendwie gerade 18 ist, was bewegt einen denn eigentlich irgendwie jetzt Biologie studieren zu wollen und was sind da so Motivationsgründe, weil sie natürlich eine unfassbar motivierte Person ist, da sich ein Jahr lang Zeit nimmt und verschiedene biologische Themengebiete irgendwie reinzuschnuppern und Praktika zu machen und umzuziehen und also da freue ich mich wirklich sehr drauf und ich glaube, das ist vielleicht auch einfach interessant, mal zu hören, wie geht's denn jemandem, der dann doch auch noch aus einer anderen Generation kommt als wir jetzt irgendwie, mit diesen Themen und der Biodiversitätskrise? Das glaube ich, fände ich nochmal so ganz spannend. Und ansonsten war ich ganz gut damit beschäftigt, Bewerbungsgespräche noch durchzuführen für eine Postdoc-Stelle, also die Stelle, die man dann annimmt, nachdem man erfolgreich seine Doktorarbeit abgeschlossen hat, weil wir da ja für diesen Drittmittelantrag, den wir durchbekommen haben, jemanden sucht haben oder auch immer noch suchen. Die Stelle ist noch nicht voll. Wir haben also noch nicht platziert worden jetzt die Person. Wir haben ganz gute KandidatInnen in der Auswahl, aber noch nichts final jetzt entschieden. Und das ist auch ja spannend,
ja, das
so jemanden dann nochmal einzustellen.
Auch. Genau. Und ich bin absolut dafür. Also wenn sie Lust hat, ein bisschen was zu erzählen mal und auch die Erfahrung mal mitzunehmen, mich würde das total freuen, weil ich das, glaube ich, einen sehr schönen Einblick finden würde. Ja. Und wie cool einfach, sich für so einen Schritt zu entscheiden. Ich wäre da, glaube ich, damals nicht mutig genug gewesen, das irgendwie proaktiv wirklich an unterschiedlichen Stellen anzugehen. Also das.
Und mein Ehrgeiz ist natürlich jetzt absolut, sie hier für die aquatischen Ökosysteme zu begeistern. Dass wir sie danach vielleicht sogar nochmal irgendwie als Studentin wiedergewinnen können. Das wäre jetzt so mein persönlicher Ansporn, dass sie hier weggeht und denkt, boah, aquatische Ökosysteme, ist das toll. Da gibt es so viele offene Fragen. Mal gucken, ob mir das gelingen wird.
Ja, sehr schön, auf jeden Fall.
Ja. Wie war es bei dir? Ich habe mitbekommen, Buch Nummer 2 ist raus.
Ja, wir können erstmal damit anfangen, genau. Das ist eine wilde Buchwoche, muss ich sagen. Also es ist so viel passiert. Das ist ganz verrückt. Also du kannst es sehen, ich halte es gerade mal hoch. Ihr könnt es.
Es ist ja ehrlicherweise, ist es das Buch, worauf wahrscheinlich alle Thomas-Hören-Fans gewartet haben. Endlich geht's mal um Totholz.
Jetzt kommt Totholz Thomas wirklich mal zum Einsatz seines Namens, genau.
Ja.
Am Montag ist im Residenzverlag in der Reihe Leben auf Sicht erschienen Vom Leben im Totholz, die verborgene Welt von Insekten und anderen Lebewesen. Ein Buchprojekt, was mich total gefreut hat. Also ich habe da eine Anfrage zu bekommen und ich habe das eigentlich immer mal irgendwie so im Kopf gehabt, das mal anzugehen. Und konnte das jetzt machen. Und das gibt's jetzt überall, wo es Bücher gibt. Es ist ein Sachbuch, was quasi eigentlich so die Welt des Totholzes wirklich mal so ein bisschen aufzeigen soll, einen Einblick geben kann in die Vielfalt, in die Strukturvielfalt. Weil häufig, glaube ich, so dieser Bereich eigentlich insgesamt tote organische Substanz, so Biomasse, die irgendwie da ist. Es ist egal, ob das jetzt irgendwie bei tierischer Biomasse ist, die ist noch ein wenig weniger akzeptiert. Hier ist dann halt die pflanzliche Biomasse. Das ist ein Bereich, der ist enorm wichtig für ja unglaublich viele Organismen bei uns. Und man kann so ganz grob sagen, dass es auf jeden Fall so ein Viertel der heimischen Tierwelt betrifft, die in irgendeiner Form von Totholz abhängig sind oder auch dazu beitragen, das zu zersetzen. Und man denkt, glaube ich, erstmal häufig an den stehenden toten Baum oder den umgefallenen toten Baum irgendwie im Wald und hat dann diese dicken Baumstämme irgendwie so vor Augen. Aber mir war jetzt mal ein Anliegen zu sagen, diese Strukturvielfalt, die eigentlich da ist, die total auf der Hand liegt, aber die man auch erstmal entdecken muss eigentlich. Wenn man jetzt irgendwie schon an verholzte Früchte denkt, dann gibt's die Zapfen bei Nadelgehölzen. Und in den Zapfen, da leben natürlich auch die unterschiedlichsten Totholzkäferarten, die quasi sich einfach angepasst haben auf das Leben in diesen verholzten Zapfen. Dann gibt's das, was sich den Augen meistens entzieht, einfach Wurzeln, die unter der Erde in irgendeiner Form Totholz bereitstellen. Und auch da haben sich sehr viele Organismen drauf spezialisiert. Und das sind manchmal total berühmte Tiere, also beispielsweise auch der Hirschkäfer, den, glaube ich, so alle kennen in irgendeiner Form. Und trotzdem denkt man nicht so richtig darüber nach und auch bei der Planung von Landschaft und auch bei der Betrachtung von Ökosystemen, welche Rolle Totholz eigentlich spielen kann, wie wichtig das für so viele ist. Und dann für dich, das kommt ja auch nochmal hinzu, wahrscheinlich auch immer ganz wichtig in irgendeiner Betrachtungsweise, Totholz im Wasser, was für eine wichtige Rolle das da eigentlich auch hat.
Ich wollte ja gerade schon fragen, lohnt es sich auch für die aquatischen Ökologen da mal reinzuschauen?
Es kommt wahrscheinlich alles zu kurz, wenn irgendjemand aus irgendwelchen Fachbereichen da ganz genau reingucken möchte, weil es halt wirklich irgendwie so einen Einblick geben kann und man hätte zu Gewässern noch viel mehr erzählen können. Aber ich bin natürlich auch auf Totholz im Wasser eingegangen, auf die Organismen, die da dran leben und was das für eine Bedeutung hat, für eine Rolle spielt in den Gewässern. Und vor allem auch auf Totholzgewässer. Also das heißt, Kleinstgewässer, Dendrothelmen, die sich quasi im Holz bilden können und die auch eine gewisse Rolle haben und Ökosystemfunktionen im Prinzip haben, die wir eigentlich kaum betrachten. Und ich habe einfach versucht, irgendwie einen schönen großen Überblick zu geben und dürfte viele, viele Fotos auch einfließen lassen. Also das heißt, ich konnte mich auch freuen, dass ich so Aufnahmen hier quasi von mir überall drin abgedruckt habe. Das Cover, das ist ein Hornissenbock in dem Fall, der hier drauf abgebildet ist. Auch das ist ein eigenes Foto und ja, mich hat das jetzt total gefreut. Also ich war wirklich total happy, irgendwie dieses Buch jetzt in der Hand zu halten und ich finde, es ist richtig schön geworden und habe auch schon ein super schönes Feedback dazu bekommen, bevor es draußen war. Also das heißt toll. Irgendwie, genau, das hatte sich ein bisschen rumgesprochen und das fand ich jetzt eigentlich auch sehr schön. Genau, also wenn euch das Thema interessiert, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich da unterstützt und euch das Buch kauft. Und ich kann es einfach nur auch als Geschenk ans Herz legen, wenn ihr Leute im Umfeld habt, wo ihr einfach merkt, die interessieren sich in irgendeiner Form für Insekten. Und das könnte nochmal so ein kleiner Motivator und so eine kleine Faszination mitgeben, um sich tatsächlich noch intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen. Genau, also
jetzt
das war
du,
das
eine. Jetzt hast du gerade schon gesagt, als Geschenk, beim Thema Geschenk muss ich sagen, dass dein anderes Buch steht hier auch gerade hinter mir im Büro. Und ich habe über Weihnachten von ein paar Freundinnen, aber besonders von einer sehr guten Freundin, die auch in der Nähe von Köln wohnt, dann eine Nachricht bekommen. Ich wollte sie dir erst weiterleiten und da habe ich mir gedacht, nee, damit warte ich doch, bis ich den Thomas wieder live vor Mikro habe. Und zwar hat Svenja mir eine Nachricht geschickt und gesagt, guck mal, was ich von meinen Schwiegereltern zu Weihnachten bekommen habe. So. Und zwar ist es nämlich dein anderes Buch, von Angesicht zu Angesicht heißt es, glaube ich, ne? Und das hat also, glaube ich, ziemlich große Wellen geschlagen, auch zu Weihnachten nochmal. Also, wie gesagt, ich kenne es von einigen jetzt, die mir dann auch noch geschrieben haben und gesagt haben, dass sie das total toll finden und dass sie das als Weihnachtsgeschenke eben bekommen haben oder selbst verschenkt haben. Und ich glaube, das habt ihr auch gemerkt, ne?
Ja, total. Also wir haben das in der Form gemerkt, dass es dass der Verlag sich heute gemeldet hat. Er hat gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt auf der Spiegel-Bestsellerliste irgendwie mit dem Buch gelandet.
Toll.
Also was das angeht, ganz cool. Ich habe vorhin mal geguckt, wir sind jetzt auf Platz 8. Und wann schafft es mal ein Insektenbuch auf eine Spiegel-Bestsellerliste? Also das fand ich irgendwie schon cool fürs Thema.
Herzlichen Glückwunsch euch dreien.
Vielen Dank. Ich habe das mit Torben Danke, so ein extrem Makrofotograf, der wirklich das perfektioniert hat, eigentlich diese Aufnahmemethoden zusammen gemacht und mit Dominik Eulberg, den vielleicht auch einige kennen, eigentlich aus dem Musikbereich, der Musikproduzent ist, elektronische Musik macht, auch Filmmusik für unterschiedliche Dinge. Aber selbst ganz begeisterter Naturschützer und auch Ökologe durch und durch irgendwie, so was das Herz angeht. Und mit denen zusammen irgendwie so ein Buch zu machen, das war uns eigentlich schon klar, dass das so außergewöhnlich ist, wenn da noch ein Insektenforscher dazukommt und irgendwie alle drei aus komplett unterschiedlichen Richtungen irgendwie so ihre Energie da reinlaufen lassen können. Und das hat irgendwie auch echt gut funktioniert. Und mich freut total das Feedback jetzt von Weihnachten. Da gab es enorm viel Feedback. Also ich habe auch enorm viele Fotos zugeschickt bekommen. Ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und vor allem hat mich aber das Feedback aus der Fachwelt gefreut. Weil da war ich ja immer auch, habe ein bisschen Sorge gehabt, dass den Leuten das nicht gefällt oder so. Aber letztlich, wir haben Ölkäfer in dem Buch drin und es hat sich ein absoluter Ölkäfer-Spezialist, ein Ölkäfer-Papst nahezu eigentlich, der diese Gruppe wirklich so beherrscht wie kaum jemand anderes, der hat sich gemeldet, dass er das so toll fand und so. Und also sowas ist natürlich super. Also ja, fand ich irgendwie alles eine sehr schöne Erfahrung. Und vor allem war ja der Gedanke dabei wirklich, bei diesen ganzen schweren Themen, die wir ja teilweise auch im Podcast behandeln, vom Biodiversitätsverlust und die Kommunikation der letzten Jahre, da habe ich eigentlich gemerkt, dass diese Ebene des eher Lustvollen, dass man versucht, die Dinge faszinierend darzustellen, die einen selbst so sehr faszinieren und ja so begeistern, warum man das Ganze auch überhaupt macht, dass das die Leute teilweise viel mehr erreicht, vor allem in Zeiten von Krisensituationen, wo es irgendwie so schwierig ist. Und das ist auch der Weg, den ich jetzt eigentlich weitergehen möchte, dass ich sage, dass es solche Projekte immer wieder mal geben wird, weil mir das irgendwie schon ein tiefes Anliegen ist eigentlich. Und ich sehe bei den unterschiedlichen Kommunikationsformen, die eigentlich nur mit der Wissenschaftskommunikation starteten vor ein paar Jahren, dass so der Wissenstransfer von den Dingen, die vielleicht manchmal nur so in Primärliteratur der Fachwelt zugänglich sind oder die sehr viele Jahre brauchen, bis man sie sich erarbeitet hat, dass das auch auf so eine lustvolle Art mal irgendwie dargestellt wird. Einfach, ja, sind alles Versuche, aber dass die Versuche auch noch gelingen, das ist natürlich schön. Ja.
Prima, ja. Das ist doch ein super Start ins Jahr für dich.
Genau, ich habe nachher auch eine Art der Woche dann mitgebracht, die im Buch vorkommt, im neuen Totholz-Buch. Und genau, würde nachher dann einen Pseudoskorpion vorstellen heute mal.
Wundervoll. Ich merke schon, das nächste Mal stelle ich was vor, ich brauche mal was Größeres.
Genau, aber dann machen wir das beim nächsten Mal so, dass ich dafür dann eine Studie raussuche. Dann
sehr gerne.
Wir einen Wechsel durchführen, was die Kategorien
sehr gerne
angeht. Und zwar hat sich Susanne gemeldet zu Folge 14. Da ging es unter anderem um die Konkurrenz zwischen Honigbienen und Wildbienen. Und in der Folge hatte ich in irgendeiner Stelle angemerkt, dass der Honig von den Honigbienen ja quasi für den Nachwuchs da ist. Ich habe nicht ganz genau nachgeschaut, welche Formulierung ich da getroffen habe. Sie meinte, dass das nicht für die Brut ist, sondern in erster Linie als Energielieferant für die Ausflüge und so weiter und viel wichtiger als Futtervorrat für den Winter. Mir ist eigentlich klar gewesen soweit, dass die Larven gefüttert werden, aber ich muss irgendwas inkorrekt dargestellt haben. Und deswegen würde ich ganz gerne genau ein, zwei Sätze vorlesen, die sie zugeschickt hatte in der Mail. Das fand ich nämlich ganz spannend. Also, sie hat geschrieben, im Übrigen eine korrigierende Anmerkung, Honigbienen legen den Honig nicht für ihre Brut an, sondern in erster Linie als Energielieferant für die Ausflüge und viel wichtiger als Futtervorrat für den Winter, da Honigbienenvölker als Traube überwintern. Dabei zittern sie mit der Flugmuskulatur in ihrem Brustteil, was Wärme erzeugt, bis zu 35 Grad Celsius in der Mitte der Bienenkugel, wenn gebrütet wird und wo die Königin sitzt. Um zu zittern und zu wärmen, brauchen sie Energie, den sie aus den Kohlenhydratstoffwechseln erlangen, ähnlich wie wir. Übrigens wird der Honig auch als Nahrungsgrundlage den Stoffwechsel für das Schwitzen des Bienenwachses benötigt. Die Brut wird vor allem mit Futtersaft aus den bienenkörpereigenen Proteinstoffwechsel beziehungsweise aus einer Drüse im Kopf und Pollen, also Fette, Eiweiße, Mineralstoffe und Vitamine, gefüttert. Ja, und da ist Susanne auf jeden Fall deutlich mehr im Thema als ich, deswegen war das wunderbar eigentlich und ganz herzlichen Dank für die Einsendung. Und das fand ich jetzt eigentlich auch wirklich einen sehr spannenden Aspekt. Und pardon, wenn ich da irgendwas ausgedrückt habe, dass das inkorrekt war. Deswegen ganz herzlichen Dank für die Einsendung. Und es gab auch noch eine weitere Bienenanmerkung. und zwar hatte ich beim letzten Mal die dunkle Holzbiene vorgestellt, die schwarze Holzbiene, schwarz-violette Holzbiene. Ich glaube, sie hat mehrere deutsche Namen. Und habe gesagt, dass ich mich auf den Februar freue, wenn diese Art wieder anfängt zu fliegen. Und ich habe mittlerweile noch Zusendungen bekommen. Also zum einen hat sich Henry auf Instagram in einem Kommentar gemeldet, dass sie teilweise diese Art bei sich auch schon im Januar beobachten können. Und ich habe aber tatsächlich von zwei Hörern eine Zusendung bekommen, mit Fotos an einem 13-Grad-Tag in Süddeutschland, wo die jetzt auch schon Anfang Januar unterwegs war. Also das heißt, es geht auch früher, dass die Hummeln und Wildbienen wieder fliegen. Die brauchen nur so knapp 10 Grad und bei der Holzbiene ist es so, dass das quasi auch ab 10 Grad wohl irgendwie stattfinden kann. Ich habe noch keine gesehen, halt aber die Augen offen und fand das auf jeden Fall sehr spannend. Und da würde mich dann auch noch interessieren, ob das dann nicht auch schon im Dezember und auch schon im November der Fall sein könnte. Also das heißt, selbst in den späten Herbstmonaten. Das muss ich nochmal irgendwie recherchieren. Fand ich auf jeden Fall total spannend. Und irgendwie, glaube ich, auch eine Sache, die viele, glaube ich, gar nicht wissen, dass wenn die Temperatur einmal so ein bisschen stärker hochgeht, dass dann sofort einige Organismen unterwegs sind. Und die gehört auf jeden Fall auch dazu.
Weißt du zufällig, ob das für die dann auch ein Problem werden kann, wenn die Temperaturen wieder fallen? Weil das ist ja zumindest für viele Pflanzenarten ein Problem, wenn die Temperaturen erstmal ein bisschen wärmer sind und dann die Entwicklung quasi losschießt und es dann die Temperaturen wieder fallen, dass da die Pflanzen nicht mehr gut mit umgehen können. Ist das bei jetzt Bienen zum Beispiel, bei Wildbienen auch der Fall oder wie sieht das da aus?
Ja, eigentlich nicht. Also die kriegen das eigentlich relativ gut hin. Okay. Und die Anpassung in der Hämolymphe, also dieser zirkulierenden Nervenflüssigkeit, dann so entfernt vergleichbar mit unserem Blut irgendwie, die finden schon immer über eine längere Periode statt. Also das, was man sieht, ist, dass so, das ist ja ein enorm seltenes Phänomen, Sommerfröste oder sowas dann halt, die es ja in einzelnen Regionen durchaus geben kann, insbesondere auch so in den alpinen Bereichen sind die Sachen im Sommer darauf angepasst. Aber da gibt es dann schon durchaus Arten, die so eine starke Temperaturschwankung nicht vertragen. Man kann auf Schneefeldern in den Alpen zum Beispiel viele migrierende Insekten, auch teilweise irgendwie mediterrane Insekten, entdecken, die dann quasi, sobald sie irgendwo auf so einer Stelle landen, wo es dann einfach weiß und kalt ist, weil man wirklich irgendwie so ein Schneefeld hat oder so, da ist dann die Umgebungstemperatur zu niedrig und die sterben dann auch tatsächlich. Aber ansonsten, ich denke, die würden das immer relativ gut wegstecken. Also auch die Hummelkönigin im Frühjahr, die stecken das eigentlich zum Beispiel auch sehr gut weg, wenn irgendwie nochmal starke Froste irgendwie im März oder April da sind oder so und man macht sich irgendwie Sorgen um die. Wenn man eine Hummelkönigin auf dem Gehweg oder sowas irgendwo zu sehen ist, die stecken das wirklich ziemlich gut weg.
Okay. Ja, das ist doch schon mal gut zu wissen. Also das als nochmal als Nachtrag zu allen Bieneninteressierten da draußen.
Genau.
Ja, was haben wir sonst? Ich habe eine Studie dabei.
Ja.
Darüber könnten wir reden.
Sehr gerne.
So viel zu dem Thema gute Nachrichten, ne?
Ja, eine schlechte habe ich nachher natürlich auch noch mitgebracht.
Ja, also das war jetzt. Vielleicht fangen wir, bevor ich mit der Studie anfange, die hat ja leider wieder nichts Gutes zu berichten, habe ich noch mitbekommen, und das fand ich ganz interessant, dass eine neue Asselart in der Tiefsee im Südchinesischen Meer entdeckt worden ist. Die hat einen ganz tollen Namen bekommen. Die Tagesschau hat es genannt Darth Vader aus der Tiefsee. Und zwar ist das eine Assel der Gattung Batinomus. Ja, Batinomus könnte man es aussprechen, ja. Und Waderi ist dann der Artname. Deswegen Darth Vader. Und zwar werden die bis zu 30 Zentimeter lang, wiegen mehr als ein Kilogramm und ist in vietnamesischen Gewässern gefunden worden. Genau, und die Forschenden, die entdeckt haben, gehen grundsätzlich davon aus, dass sie an anderen Teilen des Südchinesischen Meeres unterwegs sind. Grundsätzlich sind diese Riesenasseln wohl relativ populär auch auf dem Teller in dieser Region, wo sie lebt. Und ja, ich finde das grundsätzlich interessant. Das ist ja nicht nur in der Tiefsee so, sondern wahrscheinlich auch in anderen Lebensräumen. Die Tiefsee ist zumindest ein gutes Beispiel dafür, wie wir auch immer wieder noch neue Arten eigentlich entdecken, ne? Und wie wenig wir teilweise über gewisse Lebensräume wissen. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich zusammen in Montana gearbeitet habe, der hat lange sich auch mit Bakterien aus der Tiefsee beschäftigt, war schon im Marianengraben unterwegs und all solche Dinge, also wirklich ganz toll. Und seine Partnerin, die arbeitet auch an Tiefseefischen, tatsächlich. Und da kann ich zumindest so als Einblick irgendwie auch mal teilen, was das Ganze teilweise so schwierig macht, nicht nur neue Arten zu entdecken, sondern die dann eben auch zu erforschen, ist teilweise einfach, sind ganz banale Sachen wie Druckunterschiede zum Beispiel. Also Tiere aus so einer Tiefe wie dem Marianengraben dann eben nach oben zu holen oder grundsätzlich aus der Tiefsee und damit sie sich überhaupt anschauen zu können. Also er hat dann regelmäßig davon berichtet, dass egal was für verschiedene Apparaturen gebaut wurden, die Tiere eben mit diesem Druckunterschied nicht klar gekommen sind und eigentlich ja dann eben alle verstorben sind, bis sie oben angekommen sind. Also das macht natürlich so die Zugänglichkeit von diesen Ökosystemen ist wirklich ist eigentlich nicht wirklich gut gegeben und dass man natürlich die Erforschung und das Verständnis dieser Ökosysteme auch wirklich schwer oder erschwert das natürlich. Umso wichtiger eigentlich, dass wir uns da bemühen, das besser zu verstehen, weil wir als Menschheit ja auch immer mehr Interesse haben, ja, auch da Rohstoffe irgendwie rauszuholen, aus Gegenden, wo wir halt eben bisher noch nicht waren. Und das sind eben oft dann Gegenden, die eben unzugänglicher sind. Ich weiß nicht, das ist ja, zumindest weiß ich bei Nematoden, also so bei, es sind so, ja, kleine Würmchen im Endeffekt, überall eigentlich leben, dass es da auch ganz, ganz viele Arten gibt, die wir überhaupt noch nicht kennen. Ist das im terrestrischen, fällt dir da auch irgendein Lebensraum ein, wo du sagen würdest, ja, das ist ähnlich wie die Tiefsee im Meer, da wissen wir eigentlich irgendwie noch so gut wie gar nichts und sind ständig irgendwie am neue Tiere entdecken.
Ja, also ich kenne auf jeden Fall so dieses Interstitial in den Böden, also sehr viele subterran lebende Arten, die so unter der Oberfläche leben, unter der Erdoberfläche in Spaltensystemen. Da wird enorm viel noch neu entdeckt. Da wird auch eigentlich jährlich aus Europa werden dann noch neue Arten beschrieben. Und ja. Da gibt es teilweise auch interessante Publikationen, beispielsweise von einzelnen Forschungsansätzen von Madagaskar beispielsweise, wo dann in gespülten Böden, da haben die Autoren das auch sehr spannend gemacht. Die Studie suche ich auf jeden Fall mal raus, die ist auch Open Access online. Da sieht man, wie die quasi die Böden ausstechen und haben dann beschrieben, wie sie Hotelzimmer angemietet haben und dann diese Kunststoffwannen irgendwie organisiert haben, wo die ganzen Böden dann quasi reinkommen. Und die haben da unzählige neue Arten gefunden, irgendwie auch bei dieser Untersuchung, weil wenn es unter die Erdoberfläche geht, dann haben viele da häufig noch nicht geguckt, wenn es nicht zugängliche Höhlensysteme sind. Also das wäre noch ein Punkt.
Ja, das fand ich auf jeden Fall. Ich kann mal gucken, ob ich ein Foto von dieser neuen Art finde.
Wie groß ist die so in etwa?
Ich glaube, ungefähr 30 Zentimeter haben die gesagt.
Das ist natürlich schon ziemlich stark.
Und was war es? Wiegt mehr als ein Kilo. Deswegen vermutlich auch begehrt auf dem, also grundsätzlich Arten dieser Gattung auf dem Teller, weil da ist ja ein bisschen was dran.
Ja.
An diesen Tieren. Ja.
Das auf jeden Fall. Sieht hier so ein bisschen aus wie diese Stofftiere, die man zwischendurch schon mal kennt, von so Tiefseeasseln. Ich weiß nicht, ob du auch okay.
Ja. Doch, kann man so sagen. So ein schönes Altrosa, finde ich, hat sie als Farbe. Ja. Wir verlinken auf jeden Fall mal auch die Mitteilung auf der Tagesschau-Seite. Ja. Da ist nämlich auch ein tolles Foto dabei. Ja, und dann zu der Studie. Tja, was soll man dazu wieder sagen? Also ich habe die AutorInnen jetzt nicht gezählt. Es sind mehrere, also so 30, 40 AutorInnen aus aller Welt, also von Mexiko über die USA, Deutschland, der Schweiz, also wirklich überall kommen die AutorInnen her. Und zwar ist ist der Artikel veröffentlicht worden in der Fachzeitschrift Nature. Das haben wir jetzt schon öfter auch mal thematisiert. Das ist neben Science so das Größte und auch das, was oft eigentlich auch einfach viel weitere Reichweite einfach erreicht, was man so irgendwie bekommen kann. Und da schaffen es Ökologen ganz, ganz selten eigentlich rein. Und warum haben sie es reingeschafft? Also publiziert worden ist die Studie erst am 8. Januar, also wirklich relativ neu. Ich persönlich finde jetzt das, was sie da gezeigt haben, ist wahrscheinlich keine große Überraschung. Sie haben nämlich gezeigt, dass ein Viertel aller Süßwasser aller Süßwasserlebewesen gefährdet sind vor der Ausrottung oder vom Aussterben bedroht sind. Und das natürlich ein Viertel ist wirklich einfach unfassbar viel. Das kann man sich fast irgendwie gar nicht irgendwie vorstellen, was das bedeuten würde. Und zwar haben sie sich angeguckt, verschiedene Arten, die gelistet sind in der IUCN, also das ist die internationale Kommission für Naturschutz im Endeffekt, oder? Die eben regelmäßig diese roten Listen rausbringt. Und zwar haben sie sich da angeguckt, Tetrapoden. Also Tetrapoden ist erstmal eigentlich alles, was vier Beinchen hat. Im Aquatischen dann ist alles zum Beispiel Amphibien, würden mir da jetzt spontan einfallen. Fische haben sie sich natürlich angeschaut. Was war noch dabei? Odonaten, das sind also zum Beispiel Libellen, die dazugehören. Und dann waren da noch Krustazeen dabei und Dekapoden, also das wären jetzt zum Beispiel Krebse, die da aus den Fließgewässern, die jetzt zum Beispiel da reinfallen würden. Was sie sich leider nicht mit angeschaut haben, sind die Muscheln, und das war mir nicht bewusst tatsächlich, dass es bei den Muscheln so ist, dass da einfach eine total lückige Datengrundlage wohl irgendwie da ist, dass das sehr stark von den unterschiedlichen Ländern abhängt, wie viel da eigentlich überhaupt bekannt ist. Ich weiß, dass es in Deutschland relativ gut aussieht mit dem Monitoring auch von diesen Muschelarten, die wir in Deutschland im Endeffekt haben oder noch haben. Genau, da gibt es auch eigene Muschelkoordinationsstellen. Ich glaube, das sitzt irgendwo in der Nähe von München. Also die haben sie sich leider nicht mit reingeschaut. Aber ansonsten eben alles. Und dann sind natürlich auch nochmal sich angeguckt worden, was sind denn eigentlich die Hauptfaktoren, warum geht es einem Viertel dieser ganzen Süßwasserarten jetzt so schlecht? Und da sind natürlich die ganzen alten Klassiker wieder dabei. Warum verschwinden diese Arten? Also es ist teilweise eben eine zu hohe Ausbeutung unsererseits von diesen Gewässern. Es ist natürlich wieder Landnutzung dabei. Es sind andere Faktoren wie Pollution, also wie würde man das jetzt auf Deutsch sagen? Thomas, hilf mir. Dein Wort.
Verschmutzung.
Verschmutzung, vielen Dank. So, genau. Und Verschmutzung kann jetzt natürlich irgendwie heißen, Verschmutzung durch Eintrag von Nährstoffen, aber zum Beispiel eben auch in Abwässern aus der Industrie. Da auch nochmal gerne bei Matthias in der Folge vorher reinhören. Da haben wir auch nochmal ein bisschen drüber gesprochen, was sind eigentlich so unbekannte Stoffe, die wir noch gar nicht auf der Liste irgendwie mit haben, die wir uns einfach irgendwie anschauen. Also das sind natürlich da beim Thema Verschmutzung hinken wir wirklich einfach auch noch deutlich hinterher und verstehen einfach teilweise auch noch gar nicht, was für Stoffe wir da alles so haben. Genau, und also wie gesagt, ein Viertel ist vom Aussterben bedroht. Die genauen Daten, ist glaube ich jetzt relativ, ist gar nicht mal so wichtig, aber unterm Strich, also 23%, also sind es bei den Fischen, 30% bei den Dekapoden, 16% bei den Libellen. Ja, also es ist, weiß ich nicht. Ernüchternd, einfach mal wieder ernüchternd.
Genau, also so sehen ja eigentlich wirklich fast alle Studien aus, die sich irgendwelche Gruppen anschauen, vor allem auch Zeiträume anschauen. Bei den roten Listen haben wir ja im Prinzip auch eine Zeitraumbetrachtung. Und das Ganze wird nach wie vor noch nicht wirklich ernst genommen. Das ist immer das Problem meines Erachtens. Ich hatte das irgendwann auch schon mal angemerkt und das finde ich auch so spannend, weil das wissen auch bei uns die meisten eigentlich nicht. Die Arten, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland ausgestorben sind, global, also wirklich nicht wiederbringbar, die komplette Art global vernichtet, durch menschliches Zutun. Das sind alles aquatische Arten. Also das heißt alles Süßwasserarten, Salzwasserfische gibt es auch, aber es gibt tatsächlich fast alles nur wassergebundene Arten. Also das heißt, die stecken das deutlich schlechter weg. Und die haben auch einfach keine Möglichkeit, irgendwo hin zu migrieren in vielen Fällen oder so, weil die in einem Fließgewässersystem beispielsweise vorkommen. Und wenn diese Bedingungen so stark verschlechtert werden, dann sind die weg oder sie bewohnen als Reliktarten eine einzelne Quelle von einem einzelnen Gewässer. Und wenn diese Quelle zerstört wird, dann sind die weg. Und so sieht das da eigentlich auch aus. Also es gibt eine ganze Menge von Brunnenschnecken, die beispielsweise ausgestorben sind. Es gibt eine Köcherfliegenart, die Tobias-Köcherfliege, Hydropsyche tobiasi, die bis in die 1930er Jahre im Rhein vorkam. die ausgestorben ist. Es gibt mehrere Fischarten, die ausgestorben sind, unter anderem den Bodenseekilch aus dem Bodensee. Mhm. Also ich finde das auch ziemlich heftig eigentlich. Und gleichzeitig kann man, glaube ich, froh sein, dass so Initiativen wie jetzt auch die Igewasser-Rahmenrichtlinie dieses Thema zumindest irgendwie auch mal zu einem verpflichtenden Thema gemacht haben, was die Gewässerökosysteme angeht.
Also was die Autoren halt hier grundsätzlich kritisieren, da bin ich, glaube ich, gar nicht genug im Thema drin, um mir da jetzt wirklich eine Meinung zu bilden, ist, dass halt ganz oft Süßwasser-Ökosysteme hinten rüberfallen bei jetzt großen Verhandlungen auf irgendwelchen Konferenzen oder Räten. In Montreal ist es zumindest hier irgendwie auch was zitiert worden, dass es an eben ganz oft um terrestrisch geht und um marine Ökosysteme, aber dass das Süßwasserökosystem einmal irgendwie nicht wirklich auch der Raum gegeben wird, der ihnen eigentlich auch einfach zusteht. Nicht nur, weil es WissenschaftlerInnen gibt, die sagen, das ist wichtig, sondern einfach auch, weil wir so unfassbar abhängig von diesen Ökosystemen ja auch sind. Das ist das eine. Und das andere, was die AutorInnen hier auch nochmal kritisieren, ist, dass es viele, also wenn es überhaupt natürlich sowas wie eine Wasserrahmenrichtlinie jetzt innerhalb Europas gibt, aber wenn es solche Richtlinien gibt oder solche Systeme, die eigentlich dafür da sind, sich Wasserqualität und Wassernutzung irgendwie anzuschauen, dass das ganz oft eben auf abiotischen Faktoren stattfindet oder eben fußt. Also alle Faktoren, die quasi nicht lebend sind, das sind abiotische Faktoren, wie zum Beispiel die Leitfähigkeit von einem Wasser oder der pH-Wert. Oder zum Beispiel auch die Nährstoffzusammensetzung, also wie viel Phosphor ist da drin, wie warm ist das Wasser, solche Dinge eben, das wären jetzt abiotische Faktoren und viel zu wenig auf die Arten an sich eingegangen wird in solchen Monitoring. Das ist jetzt für die Wasserrahmenrichtlinie, finde ich, nicht ganz zutreffend. Da gibt es ja einige Artengruppen, die sich da auch angeschaut werden, die Fische zum Beispiel, das Phytoplankton, Diatomeen, also da ist jetzt schon einiges irgendwie Makrophyten, also Unterwasserpflanzen. Das ist schon auch ein bisschen was dabei, was da eben einfach sich angeschaut wird und was dann ja auch da in die Bewertung mit reinfließt. Aber wie gesagt, natürlich jetzt auch eine globale Perspektive, also wo einfach viele verschiedene Länder aus vielen verschiedenen Kontinenten auch mitgemacht haben. Also auch afrikanische Länder und südamerikanische Länder, die ja leider gerne hinten rüberfallen in der Wissenschaft, wo wir leider einfach viel zu wenig Inklusion irgendwie haben und viel zu wenig Datensätze teilweise einfach haben. Genau, sind da jetzt, haben auch AutorInnen mitgeschrieben tatsächlich diesen Artikel. Also das ist einfach nochmal so eine Kritik, die AutorInnen da herausheben, dass aquatische Ökosysteme, Süßwasserökosysteme einfach viel mehr in den Fokus auch von der Politik rücken müssen und einfach auch mal speziell betrachtet werden müssen und nicht immer nur irgendwo untergeordnet beim marinen oder beim terrestrischen mit betrachtet werden.
Ja, ich finde, du hast auch häufiger schon so Punkte angesprochen. Wir hatten auch bei diesen Mitmachtaktionen, die es zum Teil irgendwie mal gab, wo wir drüber gesprochen hatten, auch dieses Problem angesprochen, dass selbst bei der Wasserrahmenrichtlinie, die gibt es ja erst seit dem Jahr 2000 so gesehen, damals, also EG-Wasserrichtlinie noch unter der Europäischen Gemeinschaft, noch nicht EU gewesen damals, gegründet, da werden kleine Gewässer schon gar nicht betrachtet und so klein sind die gar nicht. Ne? Mhm. Also das heißt, du hast das Einzugsgebiet im Kopf, glaube ich, ne, für so ein Gewässer.
Was waren es denn jetzt nochmal? Also ich glaube, bei Seen waren es 50 Quadratkilometer. Ich kann es ganz schnell nochmal nachgucken. Und ich glaube, bei Fließgewässern, warte mal.
Genau, Fließgewässer müssen bewartbar sein irgendwie, ne? Also man muss da irgendwie quasi mit einer Warthose durchlaufen können oder so für die Bewertung.
Fließgewässer, ich meine, es war irgendwie auch sowas wie 10 Quadratkilometer müssen die ein Einzugsgebiet haben. Dann dann sind sie dabei und bei Seen waren nicht, dass wir jetzt hier irgendwas Falsches sagen. Mensch, es gab doch mal diese tolle Seite Wasserrahmenrichtlinie. Kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn ich sie gleich gefunden habe.
Wir packen die auch mal in die Shownotes rein, auf jeden Fall.
Tja.
Ja, auf jeden Fall war so die Grundessenz, auch, das hast du damals schon gesagt, dass ein riesiger Teil von Gewässern schon gar nicht betrachtet wird dabei. Also das heißt auch bei so News, wenn so und so viele Prozent der Gewässer sind wieder in einem guten ökologischen Zustand oder so, das ist immer noch nicht die Realität, ne, sondern das ist quasi nur die große Basis so gesehen von sehr vielen Gewässern in der Landschaft, die großen. Aber diese ganzen kleinen Gewässer gehen eigentlich wirklich fast alle unter da drin. Und ja, ich fand interessant, also das ist
so,
ja...
Hier habe ich es jetzt endlich. Also die Seite hieß gewässer-bewertung.de. So, 50 Hektar. Die müssen größer als 50 Hektar sein. Und die Anzahl natürlicher Seen liegt in Deutschland bei etwa mehr als 12.000. Von denen sind etwa 750 größer als 50 Hektar. Also nicht mal ein Zwölftel, was darunter fällt. Genau, und bei Fließgewässern, genau, hatten wir es jetzt schon gesagt, ein Einzugsgebiet größer als 10 Quadratkilometer müssen die haben.
Ja, und das zeigt doch schon so ein bisschen, also, und lange sind wir quasi auch noch nicht dabei, ne? Also eine Generation von Menschen liegt so bei knapp 30 Jahren. Das heißt, wir haben noch keine Generation von Menschen, wo wir jetzt gerade wirklich sowas wie so eine Wasserrahmenrichtlinie haben, mit dem Versuch, die Gewässer wieder zu ja, eine natürlichere Situation zu bringen, zu renaturieren. Das ist auch hier noch total jung, also auch in Europa dann, wo das irgendwie so fortschrittlich wirkt, das ist alles ein sehr, sehr junges Thema eigentlich. Ja. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend dabei. Ja.
Ja, genau. Also so viel dazu. Also wie gesagt, als ich die Studie, die ist mir auch ein, zwei Mal auf Instagram zugeschickt worden, gesehen habe, ja. Wie gesagt, also ich fand das jetzt leider nichts Überraschendes, aber natürlich immer super, wenn so ein Thema in die Öffentlichkeit kommt und da ein bisschen Aufmerksamkeit erfährt. Genau. Ja, so viel von mir, was ich mitgemacht habe. Bei dir steht die Art der Woche noch aus und du hattest, glaube ich, auch noch eine Studie dabei heute, oder?
Nein, keine Studie. Die würde ich beim nächsten Mal vorstellen. Mhm. Ich habe aber ja traurige Nachrichten aus dem Wahlkampf in Deutschland irgendwie dabei. Und zwar wurde in Deutschland die Wissenschaftsfreiheit angegriffen im Wahlkampf von der AfD. Die ja Alice Weidel hat letztlich Universitäten als queerwoke Kaderschmieden bezeichnet. Und im Prinzip im Wahlkampf genutzt, wir schließen alle Gender Studies und schmeißen alle diese Professoren raus. Also das heißt, hat im Prinzip Drohungen mit dem Wahlkampf verbunden, die sich ganz klar als Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit verstehen lassen.
Ja.
Und da fand ich zumindest die Reaktion sehr schön. Es war im Prinzip hätte noch deutlich mehr Solidarität da sein können, aber sehr viele Menschen aus der Wissenschaft haben sich da zusammengetan, haben letztlich in Social Media auf diese Dinge reagiert und sich da solidarisch gezeigt. Und das ist wirklich ein Problem, weil das bislang in dieser Form noch nicht auftauchte. Ne, das sind jetzt quasi Punkte, wo man einfach sieht, dass wirklich aktiv mit verbunden mit Wahlkampf Wissenschaft angegriffen wird. Und wir sprechen ja jetzt hier nicht über irgendwie eine Meinungsfreiheit, dass man einfach sagt, mir gefällt irgendwie dieser Forschungsbereich oder mir gefällt er nicht, sondern man spricht hier ganz klar davon, dass solche Professoren rausgeschmissen werden. Und das sind Dinge, die man, glaube ich, ernst nehmen muss. Also die wirklich auch bedeuten, dass solche Sachen durchaus ernst genommen werden müssen, weil die sind auch ernst gemeint. Also das ist nicht irgendwie dahergeredet. Und ja, leider fängt es gerade irgendwie insgesamt so ein bisschen an, dass der Ton deutlich harscher wird. Also wir haben das jetzt die letzten Jahre ja irgendwie alle schon so ein bisschen beobachten können, aber genau, jetzt trifft es im Prinzip eigentlich auch Teile der Geisteswissenschaften einfach. Mhm. Und das war ein Punkt, den ich persönlich enorm traurig fand, weil letztlich diese ganze Art zu reden und auch die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird im Wahlkampf, etwas ist, was sehr viele Leute erreicht und was im Prinzip auch Dinge triggert, die, glaube ich, teilweise eigentlich ja so der Worst Case von uns sind allen, ne? Also das heißt, eigentlich sind die Leute ja schon ja sehr, sehr offen zugewandt und eigentlich auch positiv sich gegenüber, aber man merkt jetzt einfach, dass diese, wenn es um Wahlkampf geht, um die Darstellung von Wahrheiten, dann wird es halt wirklich sehr schwierig, wenn man jetzt anfängt, einfach Teile der Wissenschaft nicht mehr hören zu wollen. Ähnliche Situationen gab es jetzt in den USA auch letztlich. Mhm. Also Trump hatte das ja wirklich an mehreren Stellen. Da gab es eine Pressekonferenz, wo er dann einfach im Prinzip zu einem Wissenschaftler sagt, der nochmal deutlich auf den Klimawandel hinweist, auf global menschgemachte Erderhitzung, dass Trump dann einfach sagt, ich glaube nicht, dass die Wissenschaft das so genau weiß. So, also wo man im Prinzip einfach anfängt, ja, im Prinzip ganz wichtige Werkzeuge anzugreifen, die die Wissenschaft hat, also Professuren und ja, im Prinzip Universitätsbetriebe, in denen das Wissen generiert wird, in dem das Handwerk durchgeführt wird. Und gleichzeitig an vielen Stellen dann auch einfach das Produkt nicht mehr so akzeptiert wird, sondern Zweifel geschürt wird und Meinungen dann im Prinzip ja die Richtung bestimmen. Und das finde ich eine sehr traurige Entwicklung. Also ja, habe ich mit Sorge betrachtet und ich sehe auch tatsächlich eigentlich, dass das zunehmend etwas ist, also dass man auch über diese vermeintliche Neutralität von Politik in der Wissenschaft, dass man darüber auch sprechen muss. Also man sieht an ganz vielen Punkten, dass diese Neutralität die Wissenschaft für sich ja immer beanspruchen möchte, was Politik angeht, zum einen nicht wirklich existent ist und Leute das für sich halt teilweise stärker in Anspruch nehmen können, teilweise schwächer. Es gab unglaublich viele Diskussionen, glaube ich, jetzt auch so in den letzten Monaten, was die Geisteswissenschaften anging, insbesondere bei den kriegerischen Auseinandersetzungen, wenn man sich auch Israel und Palästina jetzt beispielsweise angesehen hat. Also diese Situation, dass natürlich die politische Neutralität teilweise per Inhalt, mit dem man forscht, nicht gegeben sein kann und gleichzeitig auch nicht gegeben ist, wenn man irgendwie Schlüsse zieht und sich dann zusammentut und im Prinzip offene Briefe verfasst oder sonst was. Das, was ich aber durchaus sehe und das eigentlich ganz wichtig finde, ist, dass, glaube ich, das Einstehen für Demokratie an dieser Stelle, wenn Wissenschaftsangriffe da sind, dass das nicht mal was mit wissenschaftlicher Neutralität oder sonst was zu tun hat, sondern das ist, glaube ich, eine Grundsache, die man von allen erwarten kann, dass sie versuchen, in einem demokratischen System für Demokratie einzustehen. Und ja, deswegen hoffe ich einfach nur, dass A, sich diese Dinge nicht häufen, also dass das nicht normalisiert wird, weil es im Prinzip immer wieder gesagt wird und irgendwann ist es keine Grenzüberschreitung mehr, so wie wir das mit so vielen Dingen jetzt momentan haben. Und dass wir das schaffen, dieses gemeinsame Kulturgut irgendwo wirklich weiter wertzuschätzen und da weiter dran zu arbeiten, weil meines Erachtens haben wir einfach wenig bessere Dinge als die Wissenschaft insgesamt, um einfach gesellschaftlich besser miteinander leben zu können. Und das finde ich wirklich, ja, geht mir schon ziemlich irgendwie an die Nieren, muss ich sagen.
Ja, ich kann mich dem da nur anschließen. Und das ist natürlich jetzt hier kein Politik-Podcast, aber das, was ich auch mitbekommen habe, ist ja zumindest, dass die AfD auch diese Flugtickets wohl bei Leuten, die einen ausländischen Nachnamen haben, in den Briefkasten gesteckt haben. Und das ist natürlich als jemand, der familiär selbst Migrationshintergrund irgendwie hat, schon auch irgendwie was ich auch einfach wirklich sehr besorgniserregend finde. Und da können wir, glaube ich, jetzt alle, die uns zuhören, nur aufrufen, bitte kümmert euch darum, dass ihr zur Wahl geht, beantragt die Wahlunterlagen, überlegt euch, kann ich da vor Ort hingehen, muss ich vielleicht Briefwahlunterlagen irgendwie beantragen. Also ja, für Leute, die vielleicht ähnlich wie ich im Ausland leben, heißt es, sich eintragen lassen in Wählerregister. Das habe ich getan vor Weihnachten schon, damit wir überhaupt mitwählen dürfen und mitwählen können. Und motiviert da wirklich auch einfach. Ne? Sprecht mit euren Verwandten, sprecht mit euren Angehörigen, sprecht im Freundeskreis darüber, wie wichtig ist, dass wir alle wählen gehen, weil ich glaube, die Prognosen zeigen irgendwie AfD zweitstärkste Kraft zurzeit. Und ja, das ist auf so vielen Ebenen einfach wirklich gefährlich.
Ja, genau. Aber wir hatten, ich glaube, beim letzten Mal bei der Europawahl hatten wir quasi das Thema schon. Ich glaube, der solange es irgendwie diese Plattform gibt, diese Möglichkeit gibt und solche Parteien gibt irgendwie, dann verfallen halt Leute ja sehr schnell diesen Dingen und letztlich bin ich einfach gespannt, was das gibt. Ich denke auch, dass wir das alles überstehen werden, so ist es nicht, aber es ist natürlich irgendwo eine traurige Entwicklung und ich denke, dass man insbesondere bei den Punkten wirklich dem irgendwie möglichst gut was entgegensetzt und vor allem sich auch mit Menschen darüber unterhält, so wie wir das jetzt gerade machen, weil ohne das geht's nicht. Und die Punkte, die ich ganz wichtig finde, fernab, dass man den Leuten eingesteht, dass sie natürlich wählen können, wie sie möchten und dass auch ihre Ansichten und Meinungen natürlich irgendwie auch ja im Prinzip einfach das sein dürfen, was sie tun möchten. Dass man vielleicht aber trotzdem über diese Punkte spricht und das reflektiert, weil ich glaube, das wird teilweise gar nicht mehr gemacht. Und das Problem bei dem Populismus ist meines Erachtens ja wirklich, und das kennt man halt aus der Wissenschaft zum Glück nicht in dieser Form. Also es gibt schlechte Wissenschaftskommunikation, wo es das meines Erachtens gibt, aber ansonsten dieses, ja im Prinzip, das ist jetzt die einzige Lösung, das ist der einzige Lösungsweg, das ist die einzige Wahrheit, die existiert. Und alle Probleme, die damit irgendwie einhergehen und auch Graustufen oder sowas spielen irgendwie gar keine Rolle mehr in der Betrachtung oder so. Und das finde ich dabei ganz, ganz schwierig. Also, aber ich habe sowieso eigentlich immer bei so Wahlkampf und auch bei so Parteipolitik Schwierigkeiten, weil natürlich sehr häufig irgendwie, dass es jetzt der einzig richtige Weg verkauft wird. Und in der Wissenschaft ist das halt nicht der Fall, sondern es ist halt immer eine Wahrheitsfindung und Dinge haben sich schon so oft gedreht und so oft wurden auch Dinge in der Wissenschaft im Prinzip problematische Personen aufgedeckt. Es wurden unterschiedliche Denkschulen und Narrative, die die Wissenschaft geschaffen hat, zum Schluss abgeschafft, weil man gesehen hat, das ist einfach beispielsweise Rassismus oder das sind ganz andere Dinge, die eigentlich nicht wissenschaftlich messbar sind. Und die dann im Prinzip eigentlich auch gegen Menschenwürde sind. Das gab es in der Wissenschaft auch alles. Und Wissenschaft hat auch große Probleme diesbezüglich. Und ich glaube, das ist halt einfach genau das gleiche Abbild davon. Und dass man eigentlich immer nur versuchen kann, irgendwie bei einer Betrachtung, was ist möglichst für uns alle gut, dass man wirklich einfach darüber nachdenkt. Und das, womit ich sehr sympathisiere und auch das eigentlich sehe, dass das eine Strategie ist, die bei uns nicht die größte Rolle spielt, aber eigentlich deutlich interessanter wäre, ist wirklich zukunftsorientiert zu handeln, dass man, wir sind nicht verantwortlich für Generationen, für 50 Generationen weiter oder so. Da sehe ich irgendwie, man kann nicht jede Generation mitbedenken. Ne? Wir können nicht bedenken, was ist für die Generation in 50 Generationen oder so. Ne? Also das heißt irgendwie, aber dass man zumindest vielleicht einfach sagt, wie schaffen wir das denn jetzt A in den nächsten Jahren und B in den nächsten Jahrzehnten, diese Dinge so beizubehalten, dass die Menschen hier gut leben können und irgendwie miteinander einigermaßen auskommen können. Weil das Problem des Auflösens von Konflikten oder auch von Meinungsunterschieden oder so, das, also meines Erachtens darf das einfach keine zentrale Rolle dabei spielen. Also wenn ich mich nur noch damit auseinandersetzen würde, mit welchen Menschen ich in der Vergangenheit Konflikte gehabt habe und möchte einfach irgendwie alles dafür machen, dass ich irgendwie mit diesen Menschen nie wieder was in meinem Leben zu tun haben muss oder sonst was, denn also ich habe auch Besseres zu tun in meinem Leben und nach vorne zu gucken und irgendwie neue Erfahrungen zu machen und ja Dinge auch versöhnlich zu betrachten oder sowas. Ich brauche ja nicht irgendwie ewig jetzt mit so einem geschürten Hass rumlaufen oder so. Und das ist das, was mich dabei so ein bisschen stört einfach, dass das ja da einfach eine maßgebliche Rolle spielt. Das ist der einzig richtige Weg. Alle anderen sind im Prinzip die Vollidioten und wir zeigen es denen jetzt und das sind so Dinge, die, da kann ich mich irgendwie null mit identifizieren einfach. Das verstehe ich nicht.
Ja.
Genau.
Das war jetzt ein kleiner politischer Exkurs, bevor... Der lässt sich nicht ganz vermeiden. Nein, vor allem, wenn es natürlich wirklich einfach wissenschaftsfeindlich wird, ist es, glaube ich, auch vollkommen legitim, da einmal Stellung zu beziehen.
Ja, das ist wirklich ein Punkt. Ich habe da tatsächlich auch offizielle Stellungnahmen von Hochschulen vermisst. Also man muss sagen, wir haben ja jetzt eigentlich sehr schöne Entwicklungen, gerade auch das kollektive Abwandern von X, von der Plattform von Elon Musk.
Wir sind auch beide
genau. Fiel mir auch schwer, also auch irgendwie so Reichweite fürs Thema und auch für mich als Freiberufler irgendwie aufzugeben, war auch nicht so leicht. Aber man hat einfach gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Das ist nur noch eine Plattform, wo Populismus extra so gestützt wird, dass man eigentlich sagen kann, es ist nicht mal mehr vertretbar, irgendwie diese Plattform als Austauschplattform für Wissenschaft zu nehmen. Es ist nicht mehr, da ist keine Integrität da. Das ist irgendwie ja alles sehr schwierig. Und das Schöne war aber, dass sehr viele Universitäten in Deutschland im Kollektiv im Prinzip von diesen Plattform ausgetreten sind.
Und auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Leibniz-Gesellschaft auch. Also das heißt, es sind sehr viele Institutionen, die das jetzt kollektiv gemacht haben. Das heißt, die offiziellen Universitätsaccounts sind dort weg. Und man hat einfach ein riesengroßes Abwandern jetzt irgendwie auch in den letzten Wochen beobachtet, insbesondere auch eigentlich, das ging, glaube ich, nochmal enorm stark los mit der Trump-Wahl, dass man gesehen hat, es finden große Abwanderungswellen statt. Und das finde ich eine gute Sache. Und ich befürchte aber tatsächlich, dass Social Media so ein bisschen schwieriger wird einfach in Zukunft. Also ich glaube, dass sich alle Social-Media-Plattformen zu solchen Dingen entwickeln werden, weil wir einfach das nicht mehr hinbekommen und leider irgendwie der Worst Case immer da ausgelebt werden kann von Menschen. Also das ist ja im Prinzip einfach digitale Gewalt, die da stattfindet. Mehr ist das ja gar nicht. Also so eine irgendwie irgendwelche Hormone, die Leute irgendwie kurzzeitig bestätigen für digitale Gewaltakte, die sie da durchführen. Und ich glaube, dass das leider trotzdem irgendwelche Bestätigungsgefühle auslöst, die halt irgendwie auch Menschen auf anderen Plattformen immer wieder dazu bringen werden. Aber es ist natürlich irgendwo sehr schwierig. Also ich mache mir viele Gedanken irgendwie auch um so die eigene Wissenschaftskommunikation in den nächsten Jahren, ob ich irgendwie Social Media grundsätzlich überhaupt noch als Weg ansehe. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, wie setzt man solchen Dingen etwas entgegen? Also das wird ja auch anstrengend. Man muss ja ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch einen Gegenpol darstellen. Ich weiß nicht, wie es damit weitergeht. Schauen wir mal, was passiert. Also ich mache mir viele Gedanken dazu tatsächlich und
das kann ich nachvollziehen.
Muss da auch regelmäßig irgendwie drüber sprechen. Also spielt schon eine Rolle gerade.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Aber dann kommen wir doch jetzt vielleicht nochmal zu einem schönen Abschluss. Du hast dir eins deiner Lieblingstierchen rausgesucht aus deinem neuen Buch, ein Pseudoskorpion als Art der Woche.
Genau. Und zwar gibt es eine sehr urtümliche und aber auch sehr interessante Gruppe von Spinnentieren, die nicht alle kennen, obwohl sie sehr, sehr spannend sind. Und das sind die Pseudoskorpione, die eine eigene Ordnung darstellen. Und die heißen Pseudoskorpione, weil das, was pseudomäßig ist, ist quasi, sie besitzen keinen Stachel. Deswegen gibt es auch einen alten Namen dafür, Afterskorpione. Und heute würde ich gerne den Pseudoskorpion Dendrocernus cyrneus quasi vorstellen.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt Pseudoskorpione. Ich stelle mich jetzt mal hier ganz naiv. Es sind keine Spinnen, sind Spinnentiere. Was sind denn dann Skorpione?
Das sind auch Spinnentiere.
Okay,
das ist auch
also die gehören schon dazu.
Genau, aber es sind unterschiedliche Ordnungen. Also das ist ganz wichtig. Die sind voneinander, sind nicht näher miteinander verwandt in diesem Sinne. Besitzen aber ein Merkmal, was sie vereint. Und das sind die Scheren, die man von Skorpionen kennt. Also Pseudoskorpione sind quasi sowas wie kleine Skorpione ohne Stachel und Schwanz. Und das sieht ein bisschen lustig aus, wenn man die noch nicht kennt. Weil das sind Spinnentiere, man kann 8 Beine zählen und sie tragen dann aber 2 sehr auffällige Scheren vor sich rum, mit denen sie im Prinzip auch kleinere Tiere jagen. und wo sich häufig auch Giftdrüsen drin befinden. Und es gibt ein bewegliches Scheren-Segment, also wie so eine kleine Krebsschere, auch wenn man sich das so vorstellt eigentlich. Und die jagen damit. Und die Art Dendrocyanus cyrneus, die behandle ich in dem Buch und habe die auch einmal dargestellt. Die gehört zu den besonders großen Arten mit etwa 4 mm Körpergröße. Das heißt, es ist eigentlich nicht sonderlich groß, aber dadurch...
Was für ein Riesentier du wieder mitgebracht hast. Ich bin begeistert, Thomas.
Ich habe eine richtige Wuchtbrumme mitgebracht heute, was die Körpergröße angeht. Der wirkt tatsächlich aber doch relativ auffällig und groß, weil die Scheren kommen ja quasi nochmal on top. Also das heißt, der trägt dann auch noch was vor sich rum. Man kann die Art sehr gut entdecken. Und das Spannende ist, es ist eine totholzgebundene Pseudoskorpionart. Es gibt bei Pseudoskorpionen sehr viele, die an Totholz leben. Und bei dieser Art ist es so, dass die neue Lebensräume mit Phoresie erschließt. Also Phoresie ist eine Interaktion von zwei Lebewesen, bei der das eine Lebewesen das andere als Transportmittel nutzt. Also das heißt, man könnte es sich als Taxifahrt vorstellen oder irgendwas
anderes. Da habe ich jetzt auch was gelernt, das wusste ich nicht.
Genau, und das machen die Pseudoskorpione völlig spannend. Und ich glaube, es gibt sehr viele traumatisierte Menschen, die verwirrt sind auf dieser Welt. Weil wenn man das beobachtet und kennt das nicht, dann versteht man die Welt nicht mehr so richtig. Die halten sich nämlich mit ihrer kleinen Schere fest an einem anderen Insekt, quasi in dem Fall. Und lassen sich dann von diesem Insekt fliegend oder laufend in der Gegend transportieren, indem sie sich halt einfach irgendwo festklammern. Herrlich. Und teilweise können das mehrere Pseudoskorpione pro Insektenindividuum sein, die sich einfach wirklich daran festklammern. Und ich habe mal eine traumatisierte Person kennengelernt, die tatsächlich so ein bisschen sprachlos war, als sie ein Bild eines Pseudoskorpions gesehen hat. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie in ihrer Kindheit an einem Küchenfenster einmal eine Stubenfliege getroffen hat, die hinten diesen kleinen Pseudoskorpion, der sich so festgekrallt hatte, an einem Härchen am Rücken quasi hatte. Ja. Und die hat die Welt nicht mehr verstanden, weil die dachte, was ist das hier? Was ist das hier für ein Organismus? Den kenne ich nicht. Und dann sieht man da so einen kleinen Skorpion, der sich hinten irgendwo festhält und würde damit überhaupt gar nicht rechnen, in der eigenen Küche oder so.
Ja.
Und das kann aber durchaus passieren. Und Dendrocyanus cyrneus, der ist ein Bewohner von Spaltensystemen an Baumrinden eigentlich. Also das heißt, er läuft in morschem Holz umher in den Spaltensystemen, aber auch unter der Borke von Bäumen. Und der hat eine Vorliebe bei der Phoresie für Bockkäfer. Also das heißt, er hält sich sehr gerne an unterschiedlichen Bockkäfern fest, an der Geißel der Fühler oder irgendwo an den Kniegelenken. Überall da, wo die Insekten sich häufig selbst nicht putzen können oder so. Und dann lassen die sich quasi so lange transportieren, bis das Umfeld wieder so ein bisschen passt und sie da neue Nahrung finden können. Und der gilt so ein bisschen als Art für eine Art, die auch alte Waldstandorte anzeigt, also ältere Baumbestände als Indikator so ein bisschen anzeigt. Das ist aber nicht überall so. Also ich habe auch schon den an so ein paar Stellen gefunden, auch am Mittelrhein in Rheinland-Pfalz beispielsweise, da ist der an sehr dünnen, frischen Bäumchen eigentlich zu finden. Aber in der Region gibt's dann halt irgendwie noch genügend Vorkommen, auch historische Vorkommen, sodass die Art dann da ist. Ich finde, der sieht sehr spannend aus. Ich habe auch ein Foto von dem, was wir im Prinzip auch teilen können. Und bei dem fällt so auf, dass der so große, glänzende, dunkle Scheren hat irgendwie im Vergleich zu vielen anderen Arten. Und ansonsten gibt es Pseudoskorpione an allen möglichen anderen Standorten auch noch. Also es gibt eine Art, die lebt in den Dünen der Küste im Sand. Die habe ich auch schon häufiger mal gefunden. Dann gibt es unterschiedliche moosgebundene Arten, die leben im Prinzip in der Bodenstreu. Dann gibt es in den Alpen Pseudoskorpione in Höhlen. Also es gibt wirklich an total vielen Stellen diese Pseudoskorpione und die jagen kleine Milben, Staubläuse und sowas, also kleinere Insekten, Springschwänze in vielen Fällen, also alles so sehr kleine Tiere. Und das ist einfach eine Welt, die erschließt sich uns, glaube ich, erst beim genauen Draufschauen.
Ja. Ja, spannend. Vielen Dank. Ein Pseudoskorpion.
Ich habe leider kein Phoresiebild irgendwie. Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwas finde, aber ich weiß, Julian, ein Bekannter von mir, der hat eine Schnarke, so eine Totholzschnarke mal fotografiert. Da waren, glaube ich, über 10 Pseudoskorpione dran, die sich irgendwo festhalten. Also den Tieren passiert nichts so gesehen. Die halten sich wirklich einfach nur fest und es sieht ulkig aus. Ich frage ihn mal, ob wir das Bild nutzen können. Dann haben wir auch noch ein Bild zum Zeigen, wie es aussieht.
Und wie heißt das jetzt nochmal auf schlau?
Foresie.
Foresie.
Genau, es ist eine sehr spannende Aktion, weil bei der Foresie gibt es die Überlegung, dass das der Vorläufer von Parasitismus ist in vielen Fällen evolutionär. Also Parasitismus ist wahrscheinlich auch an x unterschiedlichen Stellen entstanden. Aber es gibt auch Fälle, beispielsweise bei Ölkäfern, da ist es so, dass sich die Larven, vielleicht haben einige von euch das schon mal mitbekommen, bei Ölkäfern, die entwickeln sich so gesehen als also parasitär bei Wildbienen. Und die legen enorm viele Eier, die Eier schlüpfen und das erste Larvenstadium ist quasi so angepasst, dass die Blüten hochlaufen von unterschiedlichen Pflanzen und die halten sich dann einfach an den Haaren von Bienen fest und lassen sich in deren Nest tragen. Und wenn die richtige Biene erwischt haben, dann schaffen die das da quasi, sich von der Brut und von dem Vorrat teilweise, der irgendwie für die Brut zusammengetragen wurde, zu ernähren. Und das ist eine ganz spannende Interaktion quasi zwischen zwei Arten. Und es gibt Übergänge bei einzelnen Ölkäferarten, wo die dann schon anfangen, die Hämolymphe des Insekts aufzunehmen, während sie getragen werden. Und das sind wahrscheinlich die ersten Übergänge dann auch so hin zu Parasitismus, weil sie schon anfangen, den Organismus dann auch zu schädigen. Und das ist aber bei den meisten phoretischen Dingen ja nicht so. Mehr gibt es das relativ häufig, dass man irgendwie auch Foresie hat, irgendwie, dass ein Organismus auf dem anderen unterwegs ist.
Ich lese gerade, dass vor allem Spinnentiere wohl da ganz gut bekannt für sind.
Ja, da gibt es das in vielen Fällen. Und es gibt auch Amblyopterus heißen die, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall Kurzflügelkäfer im Fell von unterschiedlichen Säugetieren in Südamerika. Und da ist es auch so, dass die quasi einfach nur auf diesem Tier reiten und lassen sich da in der Gegend rumtragen und sind keine Parasiten oder so. Und ich finde das eine sehr spannende Sache. Also da, wo man das vielleicht wirklich schon mal selbst beobachtet hat, ist beim Spazierengehen mit Mistkäfern im Wald. Wenn die Mistkäfer so Milben auf sich sitzen haben oder so in so Paketen, diese Milben, die greifen den Mistkäfer überhaupt nicht an, sondern die lassen sich bis zum nächsten Misthaufen tragen. Und die haben das als Strategie eben auch entwickelt. Also ich glaube, Milben sind mit die häufigsten dann eigentlich auch, die Foresie betreiben.
Prima.
Es gibt auch, jetzt muss ich das auch noch erzählen, es gibt noch eine, also es gibt so Stielmilben, die sind auch total spannend, auch bei Mistkäfern und bei Stutzkäfern. Stutzkäfer heißen Clown Beetles im Englischen. Und da gibt es welche, die bilden so ein klebriges, so eine klebrige Stiel, also eigentlich ein Stiel, an dem sie sich an das Tier festkleben. Und dann haben die so einen kleinen Stiel und an dem klebt oben die Milbe. Und der Stiel löst sich erst auf, wenn das Tier an Aas oder an Dung angekommen ist und die Umgebung feucht genug ist, sodass das Tier weiß, hier bin ich wieder am richtigen Ort. Und so lange kleben die quasi daran fest, bis die Käfer die an den richtigen Ort transportiert haben. Und diese Koevolution ist noch nicht vernünftig zusammengefasst. Also es gibt noch keine vernünftigen Reviews irgendwie für unsere Breiten gerade, für diese phoretischen Fälle. Also vielleicht auch nochmal Arbeit für die Zukunft, falls irgendjemand mal Lust hat, weil es wirklich ein spannendes Feld ist.
Sehr gut.
Ja.
So, dann haben wir es geschafft für heute.
Ich denke auch.
Eine eher kurze Folge, aber auch das ist mal gut.
So sieht's aus, genau. Und ich habe mich aber sehr gefreut, dich wiederzusehen und dass wir wieder starten konnten. Und freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Und schaut euch mein Buch an.
Auf jeden Fall. Mach's gut, Thomas.
Alles klar, einen schönen Tag.
Ciao.
Tschüss.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.